Also, wenn wir normalerweise darüber nachdenken, wie man eine gute Rede hält oder wie man ein Publikum überzeugt oder, naja, Leute in einer echten Krise motiviert, dann greifen wir ja instinktiv zu diesen gängigen
Ja,
Business-Ratgebern,
absolut.
zu diesen typischen Bestsellern.
Genau.
Man sucht nach den Top-10-Tipps für den perfekten Pitch, nach agilen Führungsmethoden oder irgendwelchen psychologischen Hacks.
Richtig.
Aber für unsere heutige Entdeckungsreise tauchen wir in einen Stapel Quellen ein, der uns in eine völlig andere, also eine viel grundlegendere Richtung führt.
Das kannst du laut sagen.
Wir haben hier nämlich das vollständige Transkript einer Vorlesung von Dr. David A. De Silva vor uns.
Mit dem Titel The Sermon to the Hebrews and the Art of Preaching.
Exakt. Und das kombinieren wir mit dem Verzeichnis von Biblical E-Learning.
Einer massiven globalen Plattform für antike Texte. Ja.
Wir zerlegen heute also quasi eine 2000 Jahre alte Meisterklasse der Rhetorik.
Und weißt du, was diese spezielle Kombination von Quellen so unglaublich wertvoll macht?
Sag's mir.
Es ist dieser harte Kontrast, den sie erzeugt. Wir betrachten einerseits hochgradig raffinierte, antike Strategien der Überzeugungskunst aus diesem biblischen Hebräerbrief. Und andererseits sehen wir uns im Detail an, wie exakt diese jahrtausendealten Konzepte heute, also in unserer Zeit, durch modernste Infrastruktur und KI-Technologie entschlüsselt werden.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, und wie sie dadurch einem weltweiten Publikum völlig neu zugänglich gemacht werden.
Lass uns das direkt mal für dich einordnen. Also für dich, der uns gerade zuhört.
Genau.
Egal, ob du eine Präsentation für dein nächstes Meeting vorbereitest oder ein Team durch eine handfeste Krise führen musst.
Oder einfach nur fasziniert davon bist, wie Kommunikation funktioniert.
Richtig. Die Mechanik, wie man Menschen von Punkt A nach Punkt B bewegt, die ist absolut zeitlos. Der Autor dieses antiken Textes stand damals vor einer gigantischen kommunikativen Herausforderung.
Oh ja.
Seine Gemeinde befand sich in einer extremen Erschöpfungsphase. Sie fühlten sich gesellschaftlich an den Rand gedrängt, litten unter Verfolgung.
Und viele standen kurz davor, einfach das Handtuch zu werfen, oder?
Genau, die wollten ihren Glauben komplett aufgeben.
Und wenn man sich überlegt, wie man vor ein Publikum tritt, das dermaßen am Boden liegt?
Was macht man da?
Naja, unsere moderne Intuition würde wahrscheinlich sofort Empathie verlangen.
Man würde sagen: Hey, ich sehe euren Schmerz.
Richtig. Man würde den Raum für Klagen öffnen und sagen: Ich sehe eure Narben. Oder eine andere typische Reaktion von frustrierten Führungskräften wäre es, das Publikum für mangelnde Leistung einfach abzustrafen.
Also so ein richtiger Anschiss.
Genau. Aber De Silva arbeitet in seiner Vorlesung sehr präzise heraus, dass der Autor des Hebräerbriefs keine, wirklich gar keine dieser naheliegenden Routen wählt.
Er verwirft diese Einstiege völlig.
Komplett.
Beim Durcharbeiten der Quellen musste ich unweigerlich an eine Metapher aus der Navigation denken.
Okay, schieß los.
Stell dir vor, du steckst in einer lauten, richtig verdreckten Straße in einem endlosen Stau fest.
Berufsverkehr pur.
Genau. Die Hitze flimmert, die Autos hupen ununterbrochen. Und das repräsentiert quasi die alltäglichen Probleme, die pure Erschöpfung dieser Gemeinde.
Ja, gutes Bild.
Wenn dich dann jemand trösten will, indem er auf den Schmutz auf deiner Windschutzscheibe zeigt, das hilft dir in diesem Moment überhaupt nicht weiter.
Nee, absolut nicht.
Der Autor des Hebräerbriefs zoomt stattdessen radikal heraus, wie bei Google Earth.
Ah, okay.
Er zieht das Publikum kognitiv nach oben, bis sie das gesamte Universum von oben betrachten können.
Das beschreibt die psychologische Mechanik dahinter wirklich sehr treffend.
Mhm.
De Silva identifiziert dies als die Fokussierung auf die kosmische Realität.
Die kosmische Realität, genau.
Der Prediger startet seine Ansprache mit der proklamatorischen Wucht, dass Gott durch seinen Sohn gesprochen hat.
Ein Wesen, das nicht weniger als der Schöpfer des Kosmos ist.
Exakt. Der Schöpfer und ständige Erhalter des gesamten Kosmos, der den exakten Abdruck des Wesens Gottes trägt und nun, das ist wichtig, zur Rechten der Majestät im Himmel sitzt.
Er liefert ihnen also null therapeutische Bestätigung ihres Leids?
Überhaupt nicht. Er konfrontiert sie mit der gewaltigsten denkbaren Architektur der Wirklichkeit.
Das reißt die Zuhörer ja förmlich aus ihrem Tunnelblick.
Definitiv.
Aber man fragt sich unweigerlich, warum eine derart, naja, abgehobene Theologie in einer praktischen, schmutzigen Krise funktionieren soll.
Weil es als massiver kognitiver Reset fungiert.
Ein Reset?
Ja. Indem er ihnen diese unermessliche kosmische Ordnung vor Augen führt, nimmt er ihnen für einen entscheidenden Moment die Fixierung auf die eigene deprimierende Situation.
Er zwingt sie also quasi, eine ganz andere Realitätsebene anzuerkennen.
Richtig. Eine Ebene, die weit über ihren aktuellen Leiden steht.
Mhm.
Und das liefert ihnen die nötige Perspektive, um im Anschluss wieder in ihre schwierigen Umstände hinabzusteigen.
Ah, der entscheidende Unterschied ist also, sie kehren zurück, um diese Umstände mit einer neuen Resilienz zu überwinden.
Ganz genau. Nicht, um sich von ihnen erdrücken zu lassen.
Das ist eine bewusste Neuausrichtung des mentalen Koordinatensystems.
Ja, das Leid ist dann plötzlich nur noch ein temporärer Störfaktor in einem viel, viel größeren Plan.
Man kommt also aus dem Orbit zurück in den Stau, sieht aber jetzt die gesamte Straßenkarte und weiß, wohin der Weg führt.
Perfekt zusammengefasst.
Aber wenn dieses große Bild einmal etabliert ist, braucht man doch einen Mechanismus, der unmittelbaren Handlungsbedarf erzeugt, oder?
Ja, absolut.
Man kann die Leute ja nicht dauerhaft im Kosmos schweben lassen.
Das stimmt. Und De Silva beschreibt hier die zweite homiletische Strategie als: Gestalte den Moment mit der Schrift.
Okay, wie funktioniert das konkret?
Der Prediger legt eine sehr spezifische historische Blaupause, wie eine Schablone über die aktuelle Situation seiner Zuhörer.
Er greift auf das Alte Testament zurück, richtig?
Genau. Er bedient sich der Geschichte der Wüstengeneration aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 14.
Mhm.
Das macht er in enger Verbindung mit Psalm 95. Diese Wahl ist ein rhetorischer Geniestreich.
Erklär mal, warum?
Die Israeliten waren damals aus Ägypten befreit worden, hatten die lebensfeindliche Wüste durchquert und standen nun buchstäblich an der Schwelle zum gelobten Land.
Und dann haben sie diese Späher losgeschickt.
Richtig. 12 Späher zur Erkundung. Aber 10 von ihnen brachten fatale, zutiefst demotivierende Berichte zurück.
Die haben gesagt, die Leute dort sind riesig, die Städte sind Festungen, das schaffen wir nie.
Exakt so war es. Nur Josua und Kaleb plädierten für radikales Vertrauen und den Mut, trotzdem vorwärts zu gehen.
Und die Mehrheit der Israeliten hat sich von der Angst dieser 10 Späher komplett anstecken lassen.
Leider ja.
Sie wollten das gesamte Projekt abbrechen, sich neue Anführer suchen und zurück in die Sklaverei nach Ägypten marschieren.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Bequemlichkeit, selbst wenn sie Unterdrückung bedeutete, erschien ihnen in dem Moment attraktiver als das Risiko der Freiheit im Vertrauen auf Gott.
Wahnsinn, oder? Und genau hier schlägt der Prediger des Hebräerbriefs den Bogen zu seiner eigenen Gemeinde.
Mhm.
Er diagnostiziert bei seinen Zuhörern das, was die Silva als spirituelle Sklerose bezeichnet.
Sklerose, das kennen wir aus der Medizin, oder?
Ja, als eine krankhafte Verhärtung von Gewebe.
Okay, das heißt?
Die wahre Bedrohung für die Gemeinde ist demnach nicht der externe gesellschaftliche Druck.
Also nicht die Römer, die sie verfolgen?
Nein, die tödliche Gefahr ist diese innere Verkalkung, ein verhärtetes Herz, das aufhört, Gott zu vertrauen.
Der Prediger sagt also, euer eigentliches Problem ist nicht eure feindselige Umwelt,
sondern der schleichende Verlust eures eigenen Glaubens.
Hm. Ich muss an dieser Stelle aber mal eine ziemlich große rote Flagge hissen.
Oh, okay. Wieso das?
Also, als ich diese spezifischen Passagen in De Silvas Skript durchgearbeitet habe, schien mir dieses Vorgehen hochgradig manipulativ.
Manipulativ? Inwiefern?
Naja, der Prediger konstruiert diese Situation, als stünde die Gemeinde an einer buchstäblichen Schwelle, analog zum Rand des gelobten Landes.
Ja, das ist sein Bild.
Aber er suggeriert eine Unmittelbarkeit nach dem Motto, Leute, noch ein einziger Schritt, haltet noch ein paar Tage durch, dann sind wir endlich am Ziel.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Historisch gesehen wissen wir jedoch mit absoluter Gewissheit, dass das einfach nicht stimmte. Jesus kehrte nicht im nächsten Monat zurück.
Nein, definitiv nicht.
Diese Menschen mussten höchstwahrscheinlich noch Jahrzehnte ausharren, viele starben, ohne das versprochene Ziel je zu sehen.
Mhm.
Wenn moderne Führungskräfte so eine künstliche Dringlichkeit erzeugen, um das Letzte aus ihren Mitarbeitern herauszupressen, nennen wir das heute toxisches Management.
Das ist ein starker Vorwurf, aber der ist völlig nachvollziehbar.
Wie geht De Silva damit um?
De Silva greift exakt diese Spannung in seiner Vorlesung offensiv auf. Um den Prediger hier richtig zu verstehen, müssen wir den Begriff der Schwelle zwingend neu definieren.
Okay, wie meint er das?
De Silva argumentiert sehr überzeugend, dass der Autor des Textes nicht im Sinne eines trügerischen chronologischen Zeitplans agiert.
Er täuscht also keine geografische Ziellinie vor.
Nein, die in wenigen Tagen überschritten wäre, darum geht es nicht. Vielmehr geht es ihm um die permanente Struktur einer existenziellen Entscheidung.
Ah, okay. Wir sprechen also nicht über eine Schwelle, die man am Dienstag überschreitet und am Mittwoch ist das Problem dann endgültig gelöst.
Genau.
Sondern über eine andauernde psychologische Verfassung.
Exakt. Jeder einzelne Tag, an dem die Gemeindemitglieder massiven gesellschaftlichen Repressionen ausgesetzt sind.
Jeder Tag, an dem sie diesen brennenden Impuls spüren, aufzugeben.
Ja, der konstituiert einen völlig neuen Schwellenmoment.
Mhm. Jeden Morgen aufs Neue.
An jedem dieser Tage müssen sie sich die identische Frage stellen. Gehen sie im Vertrauen auf die unsichtbare kosmische Realität vorwärts?
Oder kapitulieren sie vor dem sichtbaren Druck?
Und flüchten in die vermeintliche Sicherheit ihres alten Lebens. Zurück in ihr metaphorisches Ägypten.
Wow, okay. Der Prediger nutzt also die Blaupause der Wüstengeneration, um die enorme moralische Tragweite ihrer alltäglichen Entscheidungen in der Gegenwart zu verdeutlichen.
Ganz genau. Nicht um ihnen einen falschen historischen Fahrplan zu verkaufen.
Das heißt, die Dringlichkeit ist demnach nicht zeitlich messbar, sondern qualitativ.
Richtig.
Es ist die unbedingte Dringlichkeit, das eigene Herz heute genau in diesem verdammten Moment nicht verhärten zu lassen.
Und das macht die Analogie sogar noch viel schärfer, findest du nicht?
Ja, denn es bedeutet, man kann sich wirklich niemals ausruhen.
Ein einmal gefasster Entschluss verfällt einfach, wenn er nicht täglich an dieser Schwelle neu bestätigt und erkämpft wird.
Und das führt den Text ja quasi zwingend zur nächsten Konsequenz.
Mhm.
Wenn man permanent an dieser Schwelle existiert, unter so einem stetigen Druck von außen, ist Stillstand ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Um diesen konstanten Druck auszuhalten und nicht zurückzufallen, muss man zwingend intellektuell und spirituell wachsen. Es geht nicht anders.
De Silva bringt hier eine Metapher aus der Biologie ins Spiel, die so treffend ist, dass sie mir echt sofort im Gedächtnis geblieben ist.
Du meinst das Larvenstadium?
Genau. Er beschreibt Rituale wie die Taufe, die Konfirmation oder das bloße Beitreten zu einer religiösen Gemeinschaft lediglich als das Larvenstadion, the larval stage.
Ja, das ist ein starkes Bild.
Wer sich dort einrichtet und stehen bleibt, verweigert sich einer viel größeren, schmerzhaften, aber absolut notwendigen Metamorphose.
Und dieses Bild der unvollendeten Metamorphose bündelt die dritte und vierte rhetorische Strategie des Predigers.
Welche sind das?
Er zieht das Publikum massiv zur Verantwortung und bietet gleichzeitig Inhalte, die De Silva als meaty charakterisiert.
Also gehaltvoll, zäh und fast schon schwer verdaulich.
Richtig. Der Autor des Hebräerbriefs weigert sich schlichtweg, sein Publikum in einem infantilen, bequemen Zustand zu belassen.
Er fordert spirituelle Reife ein.
Er verlangt das, was De Silva als kostbare Dankbarkeit für kostbare Gnade übersetzt.
Und das zeigt sich ja eindrucksvoll daran, dass er seinem Publikum in dieser ohnehin schon extrem belastenden Situation wirklich harte theologische Kost zumutet.
Oh ja. Er schont sie nicht.
Laut den Quellen investiert der Prediger ganze 4 Kapitel in ein extrem dichtes, enorm komplexes Argument.
Mhm.
Er zerlegt minutiös die theologische Frage, warum die Hinrichtung Jesu an einem entwürdigenden Kreuz außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem weitreichender sein soll als die ehrwürdigen Opferrituale auf dem Tempelaltar.
Das ist wahrlich kein einfaches Wohlfühlthema für einen entspannten Sonntagvormittag.
Gar nicht. Aber warum strapaziert er die kognitive Kapazität seiner Zuhörer derart?
Naja, wir müssen uns ansehen, warum er dieses massive intellektuelle Konstrukt aufbaut.
Mhm.
Er tut das nicht aus akademischer Eitelkeit oder um seine Gelehrsamkeit zu demonstrieren.
Sondern?
Diese 4 Kapitel zielen darauf ab, den Zuhörern rational unumstößlich zu beweisen, dass die Rückkehr zu den vertrauten Strukturen, also dem Tempelkult, der gesellschaftlich akzeptiert war, ein fataler Rückschritt wäre.
Er zwingt sie, die radikale Andersartigkeit ihres neuen Glaubens intellektuell zu durchdenken.
Genau. Wer auf einer tiefen, rationalen Ebene verstanden hat, warum das Kreuz den Tempelaltar funktional ablöst, wird sehr viel weniger leicht durch gesellschaftlichen Druck zurück ins alte System getrieben.
Es ist also ein robuster Schutzmechanismus, der durch tiefes Verständnis erzeugt wird.
Exakt.
De Silva zieht an dieser Stelle eine faszinierende Parallele zur heutigen Arbeitswelt. Er spricht vom Syndrom des vielbeschäftigten Pastors, dem Busy Pastor Syndrome.
Ein Konzept, das sich nahezu nahtlos auf jeden CEO, jeden Manager und jeden Teamleiter der Gegenwart übertragen lässt.
Weil sich in jeder Leitungsfunktion endlose administrative Pflichten türmen, die stets dringend erscheinen.
Ja, und das liefert eine äußerst bequeme Ausrede, sich nicht mit der tiefgreifenden, mühsamen, intellektuellen Arbeit zu befassen.
Der Autor des Hebräerbriefs demonstriert jedoch, dass man schwierige, konzeptionelle Fragen nicht mit oberflächlichen Phrasen abfertigen darf.
Absolut nicht.
Eine Führungskraft, die existenzielle Herausforderungen nur mit ein paar auswendig gelernten Kalendersprüchen moderiert, verliert an der Schwelle sofort ihre Leute, wenn der Wind rauer wird.
Das ist der Punkt. Um eine Gruppe durch anhaltenden Gegenwind zu navigieren, muss man die zentralen Argumente kohärent durchdacht haben.
Die Metamorphose aus dem Larvenstadium heraus erfordert unweigerlich massive kognitive Anstrengung.
Und um diese extreme Anstrengung über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, benötigt der Mensch einen extrem starken motivationalen Motor.
Womit wir bei der fünften Strategie wären.
Genau, die De Silva in den Quellen identifiziert. Die Entfesselung der Leidenschaft für Exzellenz.
Mhm.
Der Prediger begeht nicht den psychologischen Fehler, menschlichen Ehrgeiz einfach abtöten zu wollen.
Weil er weiß, dass der Drang nach Bedeutung tief in unserer DNA verankert ist.
Richtig. Anstatt diese Ambitionen zu unterdrücken, lenkt er sie konsequent und kraftvoll himmelwärts.
Das ist der Moment, an dem der Erfolgskompass der Zuhörer völlig neu kalibriert wird.
Ja.
De Silva verwendet in seiner Vorlesung eine, wie ich finde, wunderbare popkulturelle Referenz aus seiner eigenen Jugend, die amerikanische Fernsehserie Lifestyles of the Rich and Famous.
Ja, diese Sendung kultivierte eine endlose mediale Faszination für Paläste, Luxusjachten und Elitestatus.
Wenn wir das ins Heute übersetzen, für dich als Zuhörer, sind das wahrscheinlich die Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley.
Oder einflussreiche Influencer auf sozialen Medien.
Genau, oder Spitzensportler, deren Leben wir oft fast obsessiv bewundern. Wir werden täglich darauf trainiert, genau diese Form des sichtbaren Erfolgs anzustreben.
Und der Hebräerbrief kontert dieses weltliche Erfolgsparadigma mit einer eigenen, viel gewaltigeren Vision.
Was De Silva augenzwinkernd als Lifestyles of the Rich Toward God betitelt.
Exakt. Im berühmten 11. Kapitel des Briefes entrollt der Autor eine lange, beeindruckende Liste historischer Figuren.
Abraham, Mose, unzählige Märtyrer.
Ja. Er rahmt das menschliche Leben nicht als das Streben nach materiellem Komfort, sondern als einen epischen, edlen Wettkampf um spirituelle Integrität.
Die Bildsprache hier ist visuell enorm kraftvoll. Man soll sich als Zuhörer ein kosmisches, gewaltiges Stadion vorstellen.
Mhm.
Auf den zahllosen Tribünen sitzt eine riesige Wolke von Zeugen.
All jene historischen Giganten des Glaubens, die ihren eigenen Lauf bereits erfolgreich beendet haben.
Und die blicken jetzt auf das Spielfeld herab und feuern das aktuelle Publikum an, während dieses sein schweres Rennen läuft.
Und diese Metaphorik definiert die Parameter von Ruhm und Erfolg völlig neu.
Inwiefern?
Wahrer Erfolg misst sich in diesem spezifischen Koordinatensystem ausschließlich an der absoluten Loyalität gegenüber Gott.
Mhm.
Der Text macht unmissverständlich klar, dass ein derart erfolgreiches Leben äußerlich oft nach purem Scheitern aussieht.
Es kann in vollkommener gesellschaftlicher Anonymität stattfinden.
Ja, es kann extreme Entbehrungen mit sich bringen oder sogar zu Verachtung führen.
Die genannten Helden haben bewusst auf Status, Reichtum und ihren angestammten Platz verzichtet.
Genau, um einer unsichtbaren, aber sehr viel größeren Vision treu zu bleiben.
De Silva legt in seinem Transkript aber größten Wert darauf, ein bestimmtes modernes theologisches Phänomen an dieser Stelle scharf abzugrenzen.
Das Wohlstandsevangelium.
Richtig. Die Argumentation des Hebräerbriefs bietet nicht den geringsten Raum für das sogenannte Prosperity Gospel.
Es gibt hier keine billige Transaktion.
Keine Garantie nach dem Motto, wer treu ist, wird dafür mit Reichtum und Gesundheit belohnt.
Im Gegenteil. Die geforderte Loyalität resultiert sehr oft im schmerzhaften Verzicht auf genau diese irdischen Güter.
Mhm.
Der Prediger zwingt seine Zuhörer zu einer brutalen Ehrlichkeit bei der Beantwortung der Frage, wer sind eigentlich meine wahren Vorbilder?
Bewundere ich den Schauspieler, der 20 Millionen für einen Film kassiert?
Oder bewundere ich den unbekannten Sozialarbeiter, der in einem zerrütteten Viertel im Hintergrund gebrochene Leben pflegt?
Die Wahl unserer Helden determiniert am Ende unausweichlich, an welchem Rennen wir überhaupt teilnehmen.
Und nach welchen Regeln wir bereit sind zu laufen.
Puh. Wir haben jetzt sehr ausführlich über rhetorische Prinzipien, kognitive Resets und theologische Argumentationsstrukturen gesprochen, die gut 2000 Jahre alt sind.
Ja.
Angesichts dieser massiven historischen Distanz stellt sich unweigerlich die Frage, wie man solch komplexe analoge Texte in unserer digitalen Gegenwart überhaupt noch vermitteln kann.
Das führt uns direkt zu unserer zweiten Quelle.
Genau, dem Verzeichnis von Biblical E-Learning. Es offenbart eine fast schon ironische, aber wunderbare Wendung.
Nämlich?
Um die ältesten Weisheiten der Menschheit effektiv zu verbreiten, stützen wir uns heute auf die allerneueste, fortschrittlichste KI-Infrastruktur, die der Planet zu bieten hat.
Und die Dimensionen dieser Plattform verdeutlichen das eindrucksvoll.
Mhm.
Die 14 Vorlesungen von Dr. De Silva liegen dort keineswegs isoliert als verstaubte Audiodateien auf einem vergessenen Server.
Sie sind aktiv in ein hochdynamisches globales Netzwerk eingespeist.
Ja, genau.
Mich fasziniert vor allem der mechanische Ablauf dahinter. Wie übersetzt man eine Vorlesung, die sich mit den winzigen semantischen Nuancen des altgriechischen Hebräerbriefs befasst?
So, dass jemand in einem völlig anderen kulturellen Kontext damit arbeiten kann.
Ja, das ist doch verrückt.
Der Prozess illustriert das immense Potenzial maschinellen Lernens. Zunächst nutzen diese Plattformen hochentwickelte Speech-to-Text-Algorithmen, um die gesprochenen akademischen Vorlesungen zu transkribieren.
Mhm.
Anschließend greifen komplexe KI-Übersetzungsmodelle und spezialisierte Systeme wie NotebookLM ein.
Die KIs übersetzen also nicht mehr einfach nur Wort für Wort?
Nein, sie sind in der Lage, den tiefen, kontextuellen und theologischen Sinn zu analysieren und semantisch korrekt in eine völlig andere Sprachfamilie zu übertragen.
Sie generieren aus den Transkripten automatisch strukturierte Studienführer, Zusammenfassungen und sogar dialogbasierte Audioformate.
Um verschiedenste Lernstile simultan zu bedienen, richtig.
Die Liste der Sprachen, die in den Quellen für De Silvas Material aufgeführt werden, sprengt den Rahmen klassischer Publikationen komplett.
Oh ja, absolut.
Wir reden hier nicht nur über gängige Sprachen wie Spanisch, Französisch und Russisch. Wir sprechen über Übersetzungen in Swahili, Persisch, Hindi, Koreanisch,
Chinesisch, Arabisch, Polnisch.
Das gleicht einer technologischen Demokratisierung von hochspezialisiertem akademischem Wissen.
Und das Archiv der Plattform beschränkt sich keineswegs auf die Arbeit von De Silva. Das Verzeichnis verlinkt auf gewaltige Archive wie die Predigtserien des verstorbenen Tim Keller oder die Podcasts von Dr. Mike Hazer zur biblischen Theologie.
Es existieren detaillierte, KI-unterstützte Kurse zum Erlernen von Hebräisch und Griechisch.
Wenn wir dieses immense Datenvolumen im Gesamtkontext betrachten, zeigt sich ein bemerkenswerter globaler Trend.
Es beweist eindrucksvoll, dass diese tiefgreifende theologische Arbeit, diese harte Kost mitnichten das Nischeninteresse einer kleinen elitären Gruppe ist.
Nein, es existiert ein massiver, grenzüberschreitender Hunger danach, diese antiken Texte in ihrer ganzen Komplexität zu durchdringen.
Die künstliche Intelligenz fungiert hier also als der ultimative kulturelle Brückenbauer.
Sie legt offen, dass die Mechanismen, die der Hebräerbrief adressiert, das Ausharren in Krisen, die Suche nach Sinn, universelle menschliche Konstanten sind.
Sie resonieren unabhängig von sprachlichen oder kulturellen Barrieren?
Sobald der intellektuelle Zugang technisch ermöglicht wird, ja?
Damit schließt sich der Kreis unserer heutigen Entdeckungsreise.
Mhm.
Für dich als Zuhörer, egal vor welcher beruflichen, privaten oder intellektuellen Wand du gerade stehst, du kannst diese Werkzeuge nutzen.
Erstens, zoome heraus, etabliere für dich das große, kosmische Bild.
Zweitens, erkenne glasklar, dass dein Alltag aus ständigen Schwellenentscheidungen besteht.
Du musst diese Entscheidungen täglich neu erkämpfen.
Drittens, weigere dich standhaft, im komfortablen Larvenstadium zu verharren. Leiste die intellektuelle Arbeit.
Und viertens, hinterfrage gnadenlos, welchen Vorbildern du eigentlich nacheiferst.
Was uns direkt zu einem finalen Gedanken bringt, den du heute mit in deinen Tag nehmen kannst. Wir haben vorhin über dieses himmlische Stadion gesprochen.
Diese riesige Wolke von Zeugen auf den Tribünen.
Wenn wir dieses Bild ernst nehmen und das Leben dieser eine alles entscheidende Wettkampf ist, was ist eigentlich das Highlight-Video, das du diesen Zuschauern mit deinen Entscheidungen von heute präsentierst?
Mhm, gute Frage.
Kämpfst du in deinem Alltag für die flüchtige Anerkennung in der irdischen VIP-Lounge, um dem Chef oder der Gesellschaft zu gefallen?
Oder?
Oder richtest du dein Leben so radikal aus, dass du für den Applaus des Himmels spielst, selbst wenn das hier unten absolut niemand mitbekommt? Denk mal darüber nach. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.